Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der Mission Lifeline haben viele Menschen ihr Leben zu verdanken. Die Organisation hilft auf dem Mittelmeer flüchtenden Menschen, die in Seenot sind. Doch das passt einigen nicht. Pegida und die Identitäre Bewegung haben die Aktivisten als Schlepperorganisation bezeichnet. Wie sich der Verein dagegen wehrt und wie er die momentane Situation auf dem Mittelmeer erlebt, das fragen wir Alex Steyer. Er ist Initiator der Mission Lifeline und jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Du hast Mission Lifeline 2016 ins Leben gerufen. Warum war das notwendig, so eine Organisation zu gründen?
Also ich war Mitbegründer und wir haben damals in Griechenland geholfen, wo noch Menschen ankamen. Dann ist da ja vermehrt einfach Gefängnisse errichtet worden und da haben wir gesagt, naja, da können wir nicht weiter helfen und die Fluchtrouten verschieben sich. Das war schon deutlich zu spüren. Und die Katastrophe im Mittelmeer wird immer krasser. Da können wir mit den wenigen Mitteln, die wir generieren können, dort eingreifen und haben gesagt, okay, lass uns Geld sammeln, lass uns ein Schiff besorgen, lass uns rausfahren und retten.
Und dieses Schiff, das gibt's jetzt, das ist da jetzt aktiv und patrouilliert sozusagen regelmäßig da übers Mittelmeer?
Also das Schiff gibt's, das liegt im Moment in der Werft, wie das so ist. Das muss ab und an mal repariert werden, das ist jetzt der Fall. Wir sind letztes Jahr 5 Missionen gefahren, also im September hat's angefangen und im Dezember haben wir dann angefangen, quasi unsere Pause zu machen und wollen im März wieder starten.
In den Medien wurde ja zuletzt wieder weniger über Geflüchtete auf dem Mittelmeer berichtet. Bei vielen führt das dann zu diesem Schluss, dass weniger Menschen die Überfahrt versuchen. Wie erlebst du denn gerade die Situation am Mittelmeer?
Also die Situation hat sich schon ein Stück weit verändert. Seit Sommer schaffen es weniger Menschen vorzudringen ins internationale Gewässer. Es liegt auf der einen Seite daran, dass die sogenannte libysche Küstenwache dort patrouilliert und Menschen illegalerweise eben zurückführt. Das ist eine. Das andere ist, das ist einfach tödlicher geworden. Also es sind viel mehr Menschen, die bei der Überfahrt prozentual gesehen sterben als vorher. Trotzdem ist es nicht in der Öffentlichkeit. Es liegt sicher auch daran, dass diese ganz großen Katastrophen, wo auf einen Schlag eben 300 Menschen oder so sterben, im Moment nicht vorkommen. Ne? Die Boote wären etwas kleiner, mit denen gefahren wird, sind so 160 Menschen an Bord maximal. Und vieles bekommt man auch nicht mit. Ja, daran liegt es.
Wie verläuft denn so ein Einsatz? Was sind so Hindernisse und Probleme, die bei so einem Einsatz auftreten?
Also so ein normaler Einsatz verläuft eigentlich so, wenn man das normal nennen kann, dass Freiwillige irgendwie Seenotrettung übernehmen. Normalerweise sollten ja staatliche Stellen dafür zuständig sein. Aber für uns läuft das so, dass wir die Freiwilligen anrücken lassen nach Malta. Dort werden die trainiert, 2-3 Tage lang gebrieft und psychologisch auf Vordermann gebracht und werden dann losgeschickt, zusammen mit erfahrenen Menschen, die das Schiff gut kennen. Und ja, dann geht's ins 200 Meilen entfernte SAR-Gebiet, also Search and Rescue-Gebiet, wo dann gesucht wird mit Ferngläsern und Radar. Und ja, wenn dann ein Boot gefunden wird, was in Seenot ist, werden die Personen gerettet in Absprache mit dem MRCC, das ist das Maritime Rescue Coordination Center in Rom. Dieses weist dann an welches Schiff die Geretteten übergeben werden. Und ja, dann geht die Suche weiter und wenn 14 Tage rum sind, geht's wieder in den Hafen und dann wird die Crew ausgetauscht. Das ist normal und ein bisschen unnormal, in Anführungszeichen, wird's, wenn die libysche Küstenwache auftaucht, dann wird's schon mal bleihaltig.
Okay, und das habt ihr auch schon erlebt, so ein Fall?
Das haben wir gleich bei der ersten Mission erlebt. Da wurde auf uns geschossen, muss man so sagen, mit von Europa bezahlten Kugeln letztendlich wurde da auf uns geschossen.
Wer sind die Leute, die da helfen? Wie viele Leute machen da mit bei so einem Einsatz? Wer macht da mit?
Also wir haben, sag ich mal, an Bord 18 bis 19 Personen. Das geht durch alle Schichten der Gesellschaft, vom Ex-Bundeswehroffizier bis zum Aussteiger, alles dabei. Alles mehr oder weniger erfahrene Personen, also vor allen Dingen das medizinische Personal und die Rettungsschwimmer, beziehungsweise die Leute, die Rescue-Boote fahren. Ein Koch ist dabei, nautisches Personal, was auch gut geschult sein muss. Also es sind schon eher Spezialisten. An Land haben wir einen Campmanager und ja, jede Menge Freiwillige, die sich darum kümmern, das Geld reinzuholen, weil so ein Einsatz schon mal 24.000 Euro kostet.
Und du hast gesagt, die Leute kriegen auch vorher so ein psychologisches Briefing. Inwieweit kann man denn die Leute für das wappnen, was da passiert?
Ja, bedingt kann man quasi vorbereiten, also einmal so Situationen auch durchspielen im Kopf, ein Buddy-System, also wo man Ansprechpartner an Bord quasi sich aussucht. Viel, viel Training, viel Absprachen, sich kennenlernen, das spielt alles eine wichtige Rolle, dann um Vertrauen herzustellen zwischen den Crewmitgliedern und das hilft dann viel im Krisenfall, sich aufeinander verlassen zu können.
Und in so einer Situation, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, dass dann geschossen wird in Libyen, wie geht man dann damit um? Dann wird schnell die Flucht ergriffen oder was passiert dann?
Also gibt es auch verschiedene Szenarien. Natürlich überlassen wir das in erster Linie der Crew, wie sie sich dann entscheidet, je nach der Gefahrensituation selbst. Wir haben an Bord immer einen Head of Mission, der erfahren auf dem Gebiet auch ist, das einschätzen zu können. Wir haben an Bord zwei Verschlussstufen sozusagen, wo die Crew sich zurückziehen kann ins Schiffsinnere, wo auch niemand mehr reinkommt. Das ist so der Worst Case, und im Worst Case kann man quasi von diesen Verschlussstufen aus auch das Schiff steuern und versuchen zu entkommen. Wir versuchen natürlich immer erstmal mit den Aggressoren da in Anführungszeichen auch eine Kommunikation herzustellen per Funk, was meist nicht gelingt, oder eben dann verbal mit Rufen oder so, um quasi dann so ein bisschen die Situation runterzukochen.
Jetzt gibt's Stimmen hier in Deutschland, die das weniger gut finden, was ihr macht. Die Identitäre Bewegung zum Beispiel hat euch vorgeworfen, eine Schlepperbande zu sein. Ist jetzt nicht der erste Angriff auf eure Organisation. Wie geht ihr und das Team damit um?
Wir gehen da vor Gericht, wenn sowas behauptet wird, aus dem einfachen Grund, dass ja falsche Tatsachenbehauptungen wir nicht einfach so stehen lassen können oder eben Schmähungen. Schließlich sind wir verantwortlich gegenüber unseren Crews und auch den Unterstützerinnen, die dafür Geld spenden, um das Ganze zu ermöglichen. Ja, sowas lassen wir auf uns nicht sitzen, denn was wir machen, ist eigentlich ganz normale Pflicht für jeden Seemann oder jede Seefrau und eigentlich eben auch für die europäischen Staaten.
Habt also nicht nur auf dem Meer zu kämpfen, sondern auch vor Gericht, wenn man so will. Wie ist denn da die rechtliche Lage? Wie kann man sich da zur Wehr setzen?
Ja, ist eigentlich ganz klar. Die Sachen sind alle geregelt im internationalen Recht, also das Seerecht und auch die Menschenrechtskonventionen sind da voll auf unserer Seite. Und falls denn da jemand nochmal sowas behauptet, ja, dann muss er sich halt gut informieren, weil so einfach jemanden kriminelle Machenschaften zu unterstellen, das ist auch in Deutschland nicht erlaubt.
Ihr seid auf Spenden angewiesen, somit im Prinzip ja auch auf die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Wie beurteilst du die Chancen der Mission Lifeline, jetzt auch in Zukunft weiter auf dem Mittelmeer Menschen retten zu können?
Es wird schwerer und wir müssen mehr und mehr trommeln, je stärker der Wind uns entgegenbläst, zum Beispiel von den Innenministern, die ja öffentlich immer mal wieder die Seenotrettung ja letztendlich so ein bisschen politisch unter Druck setzen. Das kommt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern an und die haben dann auch Angst so ein bisschen oder vielleicht Zurückhaltung, da was dazuzugeben. Man muss einfach sagen, da draußen die Menschen, die würden einfach sterben, wenn niemand käme, und das will man hier auf dem Badesee auch niemanden gönnen, und deswegen ist es auch wichtig, dass da weiter wir die Trommel schlagen, damit da auch der Spendenfluss nicht versiegt.
Gibt es da eigentlich auch politischen Gegenwind? Ihr sitzt ja in Dresden, glaube ich, habt ihr den Vereinssitz, ne?
Also genau.
Habt ihr da irgendwie mit sächsischen Politikern zu tun, die sich manchmal im Weg stellen vielleicht auch?
Klar, also diese ganze rechtsradikale Geschichte da um die AfD herum, das ist ganz klar. Aber ansonsten stehen dann auch sehr, sehr viele bürgerliche Politikerinnen und Politiker hinter uns. Da gibt es welche in der CDU, die uns schon gespendet haben, in der SPD. Klar, Linke und Grüne, brauchen wir nicht sagen, das ist ganz klar. Wir spüren schon, 80% der Menschen insgesamt stehen hinter der Sache, weil es liegt einfach auf der Hand, und entsprechend des Wahlergebnisses gibt es halt auch einen Teil, der dagegen ist.
Mission Lifeline rettet seit ihrer Gründung im Frühjahr 2016 geflüchtete Menschen in Seenot. Wie die Aktivisten dabei mit rechtlichen Problemen und der allgemeinen Situation umgehen, das hat uns Alex Steyer erzählt. Er ist Initiator von Mission Lifeline. Vielen Dank.
Danke.
Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm/danke. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich Unterstützen auf unserer Webseite.